Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 148. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Anfang September 2014 wurde der Einkaufsratgeber Buy Good Stuff als erster nachhaltiger Fashion Guide für Düsseldorf vorgestellt, in dem auf über 100 Seiten ein ausgiebiges Ladenverzeichnis durch Designerporträts, Interviews, Berichte und Reportagen komplettiert wird. Eine der Herausgeberinnen ist Elisabeth Hackspiel-Mikosch, die als Professorin für Modetheorie und Modegeschichte an der AMD Akademie Mode und Design in Düsseldorf lehrt und die ich gestern auf der Herbsttagung der lokalen Agenda 21 Düsseldorf getroffen habe. Die lokale Agenda ist eine der Einrichtungen, die diesen ökofairen Moderatgeber ideell und finanziell unterstützt haben. Alle Arbeiten an diesem Projekt, von der Recherche der Adressen bis zur fertigen Broschüre, haben Studierende von Frau Professor Hackspiel-Mikosch mit großer Begeisterung durchgeführt. In den kommenden 22 Minuten lernen wir die Geschichte von Buy Good Stuff kennen, aber darüber hinaus viele Gedanken aus dem Themenfeld der ökologisch und fair hergestellten Kleidung, mit denen sich Frau Hackspiel schon seit vielen Jahren befasst. Mit ihrem Unterricht und diesem Fair Fashion Shopping Guide will sie zum überfälligen Paradigmenwechsel in der Mode beitragen und den Studenten genauso wie den Konsumenten ihre Verantwortung bewusst machen. Denn, wie sie selbst sagt, konsumieren ist politisches Handeln.
Ja, mein Name ist Elisabeth Hackspiel-Mikosch. Ich bin Professorin für Modetheorie und Modegeschichte an der AMD, Akademie Mode und Design. Wir sind der Fachbereich Design der Hochschule Fresenius und wir sind am Standort Düsseldorf. Vielleicht zu meinem Hintergrund, meiner Ausbildung. Ich bin Textilingenieurin, habe ich zunächst gelernt, in Mönchengladbach. Und bin dann aus familiären Gründen in die USA gegangen, wo ich 13 Jahre gelebt habe. Wir waren zuerst in Kalifornien, wo es keine Textilindustrie gab zu der Zeit. Und dort habe ich dann weiter Kunstgeschichte studiert an der University of California in Berkeley. Dort meinen Bachelorabschluss gemacht und bin dann mit einem Stipendium an die Ostküste gegangen und habe dort in Kunstgeschichte meinen Master und auch promoviert an der New York University Institute of Fine Arts in New York City. Da ich aus dem Textilen kam, habe ich mich während meines Kunstgeschichtsstudiums immer besonders für Textilien und Bekleidung und Mode interessiert und habe versucht, in den vielen verschiedenen Kursen, die ich belegt habe, dieses Thema immer anzusprechen und habe auch in vielen verschiedenen Museen gearbeitet und bin dann, als die Familie zurück nach Deutschland ging, habe ich dann hier an Hochschulen gelehrt. Habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Textilmuseum in Krefeld gearbeitet und bin seit 2009 an der AMD Akademie Mode und Design berufen worden als Professorin.
Mhm. Was uns jetzt zusammenbringt, ist ja eine Broschüre oder ein kleines Büchlein, was vor 2-3 Monaten erschienen ist mit dem schönen Titel Buy Good Stuff, der Fair Fashion Shopping Guide für Düsseldorf, also ein öko-fairer Einkaufsführer, wobei Sie eine der beiden Herausgeberinnen sind. Können Sie so ein bisschen die Geschichte von diesem Projekt uns nahebringen?
Ja, also für mich hat Mode auch immer einen ganz wichtigen gesellschaftspolitischen Aspekt, der ganz besonders sich im Moment deutlich auftut zum Thema Ökologie, aber ich glaube im Moment noch aktueller die Arbeitsbedingungen, unter denen unsere Bekleidung hergestellt wird. Und da habe ich ein Seminar, das nennt sich Mode und Moral oder Mode und Ethik, wo meine Studierenden sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen müssen. Es ist ein sehr komplexes Thema und in diesem Zusammenhang kam mir die Idee, diesen Einkaufsratgeber mit den Studenten gemeinsam zu erstellen. Wir haben das studiengangsübergreifend gemacht mit dem Ausbildungsgang Modejournalismus und Medienkommunikation. Und die Studierenden, die ich unterrichtet habe, studieren bei uns Mode- und Designmanagement. Also zwei Studiengänge. Die Mode- und Designmanager haben einen großen Teil betriebswirtschaftliche Ausbildung. Das heißt, die haben eine Marktforschungsstudie unternommen, die quasi die Grundlage für diese Publikation war, während die Modejournalisten dann die redaktionellen Beiträge noch dazu geliefert haben. Mhm. Alles, was sie in diesem ersten Fair Fashion Guide für Düsseldorf sehen, haben die Studenten gestaltet. Mhm. Auch die inhaltlichen Texte. Ja. Bis auf natürlich das Vorwort, ja, was wir gestaltet haben. Übrigens, der Schirmherr von diesem Projekt ist der neue Bürgermeister, Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel.
Mhm. Wie hat das Ganze angefangen?
Angefangen, ja, das ist eine gute Frage. Also ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema, auch mit meinen Studenten zusammen. Wir haben auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Projekt Fairschnitt von FAMNET in Bonn. Das ist ein Verein, der sich für faire Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie einsetzt und auch für die Aufklärung, gerade im Bildungswesen. Wir haben sich zum Ziel gesetzt, dass die Hochschulen, die in Modefächern unterrichten, sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, was natürlich bei mir sehr gut angekommen ist. Und dort hat man in Bonn auch schon mal so einen Fair Fashion Guide herausgegeben. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau das Richtige für Düsseldorf. Allerdings wollte ich das gerne mehr modisch interpretiert haben. Da haben also unsere Studierenden begeistert mitgemacht. Und Sie sehen, wir haben Fotostrecken da drin. Wir zeigen auch sehr aktuelle Mode. Es sieht also gar nicht so nach dem Vorurteil aus, was man normalerweise hat gegenüber dieser Kleidung, dass das nach Jute-Säcken aussieht und Birkenstock-Latschen, wie das ja in einer Umfrage dann doch diese Vorurteile nochmal zum Ausdruck kamen, sondern es ist eine durchaus flotte Mode. Und was uns auffiel, ist auch, es gibt ein sehr großes und vielfältiges Angebot. Also bei dem Projekt haben wir uns die Frage gestellt, haben wir uns eigentlich eine neue Frage gestellt. Wir haben nicht die Frage gestellt, ist ökologische Kleidung besser und was sind jetzt die ethischen Fragen? Natürlich haben wir uns damit auch auseinandergesetzt, aber die Grundfrage war, gibt es überhaupt diese Kleidung auf dem Markt zu kaufen? Wenn ja, wo? Mhm. Und was gibt es zu kaufen? Und da haben wir uns die Stadt Düsseldorf eben als Forschungsobjekt ausgesucht und haben eine Marktforschung gemacht. Wir haben erstmal die Adressen von allen Einzelhändlern in Düsseldorf ermittelt, die Bekleidung verkaufen. Und wir haben keine Adressen bekommen von den öffentlichen Stellen, von denen man es vermutet hätte. Das mussten wir quasi selber erlaufen. Ein Student meinte, da hätte er eigentlich Kilometergeld bekommen müssen. Wir haben 668 Adressen haben die Studierenden ermittelt und haben dann also eine große Frageaktion gestartet, die über mehrere Kanäle lief, sowohl als Brief als auch als E-Mail als auch im Internet, sodass also jedes Unternehmen mehrfach Möglichkeit hatte, diesen Fragebogen auszufüllen und mitzumachen. Der Rücklauf waren 103 Firmen, die die Fragen beantwortet haben, und daraus haben wir ungefähr 70 Firmen ausgewählt, die bestimmte Kriterien erfüllen. Strenge Kriterien, das heißt sehr strenge Siegel. Sie wissen sicher, dass es ganz, ganz viele Siegel gibt, die behaupten, sie seien ökologisch oder bio oder grün. Da braucht man nur H&M zu nennen, die ja Bio-Cotton oder Organic-Cotton in ihrer Conscious Collection anbieten, die aber in keiner Weise transparent machen, was sie unter dieser Bio-Baumwolle überhaupt verstehen. Wir dagegen haben gesagt, es gibt ungefähr 6 Siegel, was die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Kleidung angeht, als auch die fairen Arbeitsverhältnisse. Diese Siegel, nach denen suchen wir. Und danach haben wir dann auch die Geschäfte ausgesucht. Wir haben allerdings auch Geschäfte ausgesucht, die hier vor Ort produzieren, kleine Firmen. Es gibt auch kleine Couture-Schneider, die sagen, ich verwende Bio-Baumwolle, kann es mir aber nicht leisten, selber zertifiziert zu sein. All die haben wir natürlich mit aufgenommen. Mhm. Und wir haben auch Second-Hand-Läden aufgenommen, die natürlich auch eine Art des nachhaltigen Konsums ermöglichen. Mhm. Ich muss zu der Zahl sagen, es gibt sicherlich noch mehr Geschäfte in Düsseldorf. Wir konnten ja nur auswerten, die sich bei uns gemeldet haben.
Ja.
Aber alleine, wenn man jetzt die Second-Hand-Läden nimmt, es haben sich, glaube ich, 6 oder 7 gemeldet, aber es gibt über 30 oder an die 30 in Düsseldorf. Mhm. Also von daher ist unsere Zahl nicht ganz korrekt, wenn man es jetzt statistisch wissenschaftlich sieht, aber wir konnten nur das nutzen, was wir an Rücklauf bekommen haben. Und bei dem Rücklauf war eigentlich ganz interessant, dass es, erstens haben wir festgestellt, die interessanten Geschäfte sind nicht in der Stadtmitte, wo die großen Labels sind, wo alle hingehen zum Einkaufen, sondern es sind eher Randgebiete, Flingern, Bilk, auch in Kaiserswerth, in Pempelfort. Da findet man die spannenden, interessanten Geschäfte, die auch alternative Konzepte fahren. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass die ganz billigen Geschäfte, Primark und so weiter, sich überhaupt nicht reagiert haben und auch die Luxusmarken bis auf eine Ausnahme nicht reagiert haben. Mhm. Also das ist wirklich mehr eine Kleidung, die im mittleren Segment sich bewegt und die aber, wie wir festgestellt haben, sehr vielseitig ist. Also man kann Kleidung im hochmodischen Segment bekommen, man kann individuelle Couture-Kleidung sich nähen lassen, es gibt Kinderkleidung sehr viele, es gibt auch sportliche Kleidung, berufsmäßige Kleidung. Also es gibt eigentlich für jeden Geschmack und man kann fast sagen, für jeden Geldbeutel gibt es ein Angebot. Selbst große Ketten wie Ernstings, C&A sind schon auf diesem Weg und bieten Kleidung, die diese strengen Siegel haben, an. Mhm. C&A schon seit langem, die sogar behaupten, ich glaube 38% der Baumwolle, die sie anbieten, ist zertifizierte Biobaumwolle.
Jetzt ist die Broschüre eben nicht nur einfach eine Liste der Geschäfte, sondern es ist, kommt mir vor wie ein kleines Handbuch zu diesem gesamten Thema. Was bedeutet denn eigentlich ökologisch oder fair gehandelte Kleidung? Und da ist mir eine Sache aufgefallen, also neben vielen anderen, die wir jetzt gar nicht alle ansprechen können, aber ein paar Zitate von den Studentinnen, die da mitgearbeitet haben. Und das würde mich interessieren, ob Sie das auch so sehen. Da wird gesagt, das Thema der Nachhaltigkeit wird sich noch weiter etablieren. Oder der ökofaire Trend setzt sich in der Textilindustrie durch. Oder die Modeindustrie wird keine andere Wahl haben. Das sind alles Aussagen von den Studentinnen, die da mitgearbeitet haben. Und die Frage ist jetzt, sehen Sie das auch so in der Branche, dass da jetzt also wirklich in der Richtung Bewegung in Gang gekommen ist?
Ja, das kann man auf jeden Fall sehen, also ganz deutlich sogar. Und zwar geht es eigentlich, also da gibt es verschiedene öffentliche Kampagnen, die das Bewusstsein der Kunden, der Konsumenten, aber auch der Firmen sehr stark beeinflusst hat. Heute kommt eigentlich keine Bekleidungsfirma mehr drum herum, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Wie sie das tun, ist natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Aber solche Fernsehsendungen wie Markencheck, das rüttelt die Menschen auf. Oder die Detox-Kampagne von Greenpeace, das rüttelt die Menschen auf und sie sehen, es muss was tun. Und ich denke, ganz interessant ist da auch die Kampagne von unserem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, der ja diese Allianz der textilen Unternehmen aufziehen möchte, wo lange diskutiert wurde, auch mit Unternehmen zusammen, dass man einen Plan aufbaut, dass eben die Unternehmen in die Pflicht genommen werden, dass sie eigentlich dafür verantwortlich sind, dass faire Arbeitsbedingungen in den Produktionsländern herrschen. Mhm. Und ich bin schon auf vielen Konferenzen gewesen, jetzt neulich nochmal in Berlin. Da war Herr Rolf, ist der Pressesprecher von C&A, da war ein Mitglied aus dem Vorstand von Tchibo. Und man merkt, dass das Themen sind, die ernst genommen werden, immer mehr. Und es sind allerdings sehr komplexe Themen, es sind auch sehr anspruchsvolle Themen. Und wir sind, sagen wir mal, noch ganz unten auf den unteren Stufen einer ganz, ganz langen Leiter, die nach oben führen muss, wie wir auch heute gehört haben. Sonst graben wir und schaufeln wir alle unser eigenes Grab.
Klar. Sie haben vorhin schon mal kurz aufgezählt, welche Kleidungsbereiche davon erfasst sind. Und im Grunde geht es ja durch alle Bereiche. Hat ja die zusätzliche Betrachtung von ökologischen oder Nachhaltigkeit und Gesichtspunkten und denen der Arbeitsbedingungen auch einen Einfluss auf das neue Modedesign. Das heißt also, ändert sich in irgendeiner Weise die Ästhetik? Müssen wir vielleicht neu sehen lernen oder merken wir gar nicht, dass da das, was wir da tragen oder das wir da kaufen können, anders produziert ist als in den Jahrzehnten davor?
Also das ist auch ein ganz wichtiger Trend. Ich weiß nicht, ob Sie von den sogenannten LOHAs gehört haben, Lifestyle of Health and Sustainability. Die neuen Kunden, die verantwortungsvoll konsumieren wollen, wollen eigentlich keinen Unterschied haben. Die sind an modischer Ware interessiert. Was man so in den 80er und den 70er Jahren hatten, diesen Öko-Look, der auch nochmal so Anfang der 90er Jahre mit Naturmaterialien und Naturfarben aufkam, das ist nicht mehr gefragt, sondern man möchte eigentlich eine Kleidung haben, die modisch ist, die dem Geschmack entspricht, auch der Funktion entspricht und man möchte dabei auch ein gutes Gewissen haben. Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich auch sogenannte ökologische Designstrategien oder nachhaltige Designstrategien, die sich eben überlegen, wie kann man zum Beispiel Kleidung herstellen, sogenannte Zero-Waste-Kleidung, dass man Schnitte entwickelt, die keinen Abfall produzieren. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel, das ist eine Designstrategie. Oder eine Designstrategie, wie kann ich Upcycling betreiben? Wie kann ich also aus einfachen Materialien ein höherwertiges Material oder Kleidungsstück schaffen, was sich dann länger auch im Bekleidungszyklus oder im Tragezyklus hält. Da gibt es also ganz interessante Sachen, wie jemand aus ausrangierten T-Shirts hinreißende Abendkleider macht, die wirklich auch auf dem Laufsteg oder auf dem roten Teppich bei den Oscarverleihungen getragen werden könnte. Also es gibt auch sehr bekannte und einflussreiche Designer wie das Maison Margiela, Mater Margiela, die mit gebrauchten Gegenständen, Handschuhen oder sonstigen Dingen ganz hinreißen und richtungsweisende Kleidung schaffen. Also da tut sich viel in der Richtung. Es ist ein Thema, was ja auch eine Herausforderung ist. Und ich habe jetzt gesehen, auf dem nächsten nächsten Fashion Week in Berlin wird es zum ersten Mal eine ganz große Halle geben, wo sehr viele neue ökologische und nachhaltige Labels ihre Ware präsentieren. Es ist insgesamt, stellt man fest, dass auf dem Modemarkt die Umsätze eigentlich abfallen. Aber das ist das einzige Segment innerhalb des Modemarkts, wo die Umsätze steigen.
Ah ja.
Und das ist natürlich für die Mode ganz wichtig.
Ja.
Für den Markt ist das ganz wichtig.
Ja, klar. Bisher war es ja so, dass die Abfolge von Kollektionen eigentlich immer schneller oder immer dichter geworden ist. Wir hatten irgendwann mal so viermal im Jahr eine neue Kollektion. Inzwischen irgendwie alle paar Wochen werden die Schaufenster umdekoriert. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit, ne? Gibt es denn auch eventuell eine gegenläufige Bewegung, dass man eben nicht nur so Mode schafft, die eben nur eine kurze Zeit Gültigkeit hat, sondern eher länger getragen wird? Also gerade auch so ein anderer Aspekt, der mir dazu einfällt. Also ich meine, wenn ich nur irgendwie was 2 Monate tragen muss, dann dürfen die T-Shirts auch von irgendeiner schlechten Qualität sein, wie sie eben von den Ketten ja auch geliefert wird. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, höherwertige und dann eben jahrelang tragbare Textilien herzustellen, was irgendwie zu dem Begriff der Nachhaltigkeit natürlich besser passen würde. Oder auch Reparaturfreundlichkeit. Gibt es solche Trends?
Ja, also ich glaube, was wir beobachten werden, ist einfach eine Diversifizierung, oder das haben wir eigentlich schon, eine Diversifizierung des Marktes. Wir haben auf der einen Seite diese Billigkleidung, und da ist natürlich Primark, steht an allererster Stelle, die also den Markt zuschütten mit billigster Ware, die also auch H&M noch untertreffen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir eben auch dieses wachsende Bewusstsein. Und um nochmal dazu sagen, wie kommt es, dass solche Kleidung einmal so billig und einmal so dieser ständige Wechsel nach ein paar Wochen stattfindet. Und dann denkt man immer, ja, das sind die Konsumenten, die das verlangen und es geht nicht anders, wir müssen diese Konsumentenwünsche erfüllen. Aber ist irgendein Konsument hingegangen und hat gesagt, ich will jetzt nur noch T-Shirts kaufen, die 3 Euro und nicht mehr 10 Euro kosten und ich will jede Woche eine neue Kollektion haben? Nein, das hat kein Kunde verlangt, sondern das ist eine Marketingmaßnahme. Das sind Überlegungen, wie man auf dem Markt wieder sich positionieren kann, um mehr Umsätze zu machen. Das ist die einzige Überlegung. Und die Kunden sind erzogen worden. Die sind zu diesem übermäßigen Konsum erzogen worden. Und da ist halt die Frage, ob es Konsumenten gibt, die ihre Verantwortung erkennen. Und die erkennen, dass auch Konsumieren im Grunde politisches Handeln ist, auch dieses Handeln Konsequenzen trägt. Und das ist etwas, was ich in meinem Seminar, in meiner Lehre sehr stark thematisiere. Und ich merke auch, dass bei den jungen Leuten da allmählich ein Umdenken passiert. Und die Studierenden, die an diesem Projekt teilgenommen haben, erzählten auch, dass selbst in den Geschäften, wo sie gewesen sind, ein Umdenken passierte. Ja, dass wenn sie den Fragebogen verteilt haben, man eher sehr skeptisch war und als man ihn wieder abholen wollte, merkte man, dass auf einmal so eine größere Offenheit da war. Sie müssen sich vorstellen, diese jungen Menschen sind die Kunden von morgen. Das heißt, wenn diese junge Generation kommt und sagt, das ist ein Thema und dann möchte ich ihre Meinung zuhören, hat das eine ganz andere Wirkung. Und das haben die jungen Leute schon sehr deutlich gespürt Und ich glaube, Sie begreifen auch gerade, die bei uns Modedesign, Modemanagement und Modejournalismus studieren, dass Sie auch eine besondere Verantwortung tragen, denn Sie werden später diejenigen sein, die im Einkauf Entscheidungen fällen, die sagen, mit welchen Lieferanten arbeiten wir zusammen, oder die als Modejournalisten sagen werden, welche Themen sind mir in der Mode wichtig. Also das ist, oder die als Modedesigner sagen, welche Materialien kann ich verwenden. Also von daher tragen unsere Studenten nochmal eine ganz besondere Verantwortung und ich glaube, dass ihnen diese Verantwortung auch zunehmend bewusst wird.
Jetzt ist diese Broschüre seit ungefähr einem Vierteljahr draußen. Welche Reaktionen haben Sie in der Zwischenzeit darauf erfahren?
Also wir haben, was wir nicht vermutet hätten, wir haben eine ungeheuer große Resonanz in der Presse gehabt. Waren Sie bei der Pressekonferenz dabei? Also es war wirklich überwältigend. Wir sind in ganz, ganz vielen Medien erwähnt worden. Wir hatten also ganz, ganz viele Presseberichte. Wir sind live im Radio interviewt worden. Wir sind live im Fernsehen interviewt worden. Wir werden auch ständig eingeladen zu Foren, dieses Projekt zu präsentieren. Ich war jetzt Ende letzten Monats in Berlin. Da waren also auch andere Hochschulen vertreten in dem Forum und ich bin von vielen angesprochen worden, oh, das ist eine gute Idee, das müsste man auch bei uns im Ort machen. Könnte er nicht. Wobei wir dann immer gesagt haben, das kann man auch selber machen. Genau. Wir wollen da eigentlich nur einen Denkanstoß geben. Ja. Aber wir finden ganz, ganz viele eigentlich nur positive Resonanz. Und zwar überwältigend. Damit haben wir nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Zeit reif ist, dass sich Dinge ändern. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt gekommen, und das ist ja auch heute, finde ich, in der Konferenz ja schon angesprochen worden, dass eigentlich ein Paradigmenwechsel stattfinden muss. Ja. Und das spüren immer mehr Menschen.
Ja.
Und gerade auch in der Mode, finde ich, ist es eine ganz offensichtliche Sache. Wir laden, öfters haben wir Besuch von sogenannten Südgästen. Das sind Frauen, die in den Ländern arbeiten, in der Textilindustrie. Frauen, wir hatten Besuch aus Marokko, wir hatten jetzt Besuch aus Kambodscha, wir haben Besuch aus Indien gehabt. Und da lernen wir viel über die wirklichen Arbeitsbedingungen dort kennen. Und das ist für unsere Studierenden immer sehr ergreifend. Und wenn dann so eine Näherin unter Tränen über ihre schlechten Arbeitsbedingungen bespricht, das geht an keine Menschen vorbei.
Ja. Das heißt also, das lässt dann auch hoffen, dass sich das dann bald ändert.
Ja, also ist unser Ziel, dass die Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Eigentlich leben wir ja in einer spätkolonialistischen Zeit. Unser Luxus, den wir so bedenkenlos konsumieren, geschieht ja auf Kosten anderer Menschen.
Genau.
Und die Idee von Nachhaltigkeit ist ja, dass es eben nicht auf Kosten anderer Menschen passiert. Und ich bin ein optimistischer Mensch und setze mich dafür ein, dass gerade bei den jungen Leuten, bei unseren Studierenden, dieser Bewusstseinswechsel oder zumindest auch die Kenntnisse darüber und dass es auch mal angesprochen wird.
Ja.
Und meine Kollegen sehen das auch immer mehr so, dass sie das auch mehr und mehr in ihre Vorlesungen einbauen, denn es ist ja ein Thema, was das Management betrifft, was Material, textile Technologien betrifft, was das Marketing betrifft. Also es sind viele, viele Themen, die bei uns im Studium vorkommen und die sich auch damit beschäftigen.
Gut, herzlichen Dank.
Bitte.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.